Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, starke Schmerzen während der Periode oder auch während des Zyklus sind nicht normal. Sobald ich regelmäßig zu Schmerzmitteln greife und diese auch nur noch bedingt wirken, dann ist das schon ein Alarmzeichen, wo man aufhorchen sollte und in die Abklärung gehen sollte. Und da sollte man sich auch ganz klar nicht von Außenstehenden einreden lassen, hat sich auch, war schon immer so, wir Frauen, da müssen wir durch, sondern da sollte man wirklich schauen. Und diese Schmerzen gehen ja so weit, das war bei mir auch der Fall, bis zu Ohnmacht und Bewusstlosigkeit. Und das sind einfach Schmerzen, die nicht normal sind. Und dazu kommt eben, wenn ich das Gefühl habe, ich habe regelmäßig zyklisch bedingt mit Durchfällen oder eben Blasenentzündung zu tun, ist das eben auch ein Symptom, wo man hellhörig werden sollte.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und in Deutschland erhalten jedes Jahr bis zu 40.000 Frauen die Diagnose Endometriose. Endometro, da sagen viele, wie geht's denn weiter? Sarah Kube sagt, eigentlich erstaunlich, dass so viele sich bei dem Begriff versprechen und gar nicht wissen, was das eigentlich genau ist. Du bist selbst betroffen und Vorsitzende der Endometriose-Vereinigung in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Fitmacher.
Hallo, ja, schön, dass ich heute hier sein darf.
Habe ich doch richtig gesagt? Also ich hatte es gesehen, dass du manchmal erstaunt bist, dass viele schon am Wort scheitern.
Ja, weil es doch eine Erkrankung ist, ja, die viele betrifft. Wir reden von 2 Millionen Frauen vermutlich in Deutschland, 190 Millionen Frauen weltweit. Da wundert man sich schon, gerade wenn man es vergleicht, Diabetes Typ 2 hat jeder gehört. Endometriose-Neuerkrankung haben wir jährlich mehr als Diabetes Typ 2. Da sprechen wir von einer Volkserkrankung. Bei Endometriose kriegen ein Großteil der Bevölkerung nicht mal das Wort ausgesprochen. Und da wundert man sich dann doch schon sehr, ja.
Bevor wir detaillierter auf die Krankheit eingehen, beschreib erstmal kurz, um uns emotional mitzunehmen. Also was bedeutet die Erkrankung für dich, für deinen Alltag?
Ja, also es ist eine unsichtbare Erkrankung. Die Betroffenen leiden sehr im Stillen. Ich werde oft darauf angesprochen, dass man mir das ja gar nicht ansieht, wie schwer krank ich bin. Ich glaube, das ist halt ein ganz großes Thema. Und natürlich dominiert auch die Erkrankung meinen Tagesablauf. Also das ist aber auch bei jeder betroffen. Also, wir haben viele Arzttermine, viele Therapietermine. Dann gibt es halt wirklich mal viele gute Tage und dann innerhalb von Stunden bricht es komplett ein, dass gar nichts mehr geht. Ich stelle mir meinen Alltag immer so vor, ich habe so ein Energieglas und das ist am Anfang der Woche voll bei 100% und dann muss ich mir echt überlegen, hey, wie schaffe ich die Woche? Was mache ich im Haushalt oder was schaffe ich mit meiner Selbstständigkeit, damit ich am Ende der Woche irgendwie noch, ja, quasi Energie habe? Weil letztendlich teilweise habe ich Tage, da gehe ich abends ins Bett, habe vielleicht schon 30%, dieses Energieglas ist geleert, schaffe es aber auch nur über die Nacht eben 10% aufzufüllen und starte schon mit einem Defizit an den nächsten Tag. Und da ist es halt wirklich Organisation, 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 das A und O. Und dazu kommen natürlich die typischen Beschwerden, die mit der Erkrankung mitgehen und eben einige Begleiterkrankungen.
Wie definieren wir die Krankheit denn überhaupt? Wie fasst du das immer zusammen? Was sagst du, was dahinter steckt?
Also es ist eine gutartige Erkrankung, wobei ich das immer so ein bisschen hinstelle, ob es wirklich so gutartig ist. Aber per Definition ist es eine gutartige Erkrankung, die chronisch verläuft, bei der eben Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter wächst. Und es führt eben dazu, dass dieses Gewebe, die sogenannten Endometrioseherde, letztendlich überall im Bauchraum vorkommen können. Also mittlerweile habe ich in den 12 Jahren, die ich meine Diagnose habe, nahezu alles gehört. Es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt. Die Klassiker sind natürlich eben, dass die Eierstöcke betroffen sind, Darm, Blase, Becken, aber eben auch schon das Zwerchfell bei manchen Patientinnen oder auch die Lunge. Also es gibt auch Leberendometriose. Also da ist wirklich das Spektrum mittlerweile. Man kann eigentlich nicht mehr von nur einer gynäkologischen Erkrankung sprechen, weil es viel weitreichender ist. Und eben dieses Gewebe löst dann neben Vernarbungen und Verwachsungen eben auch chronische Entzündungen aus.
Du hast 5 Operationen hinter dir.
Genau.
Die aus welchem Grund, also was wurde gemacht, was hat das für dich bedeutet?
Also das waren alles Endometriose, Sanierungen, so sagt man immer schön. Das erste war ja bei mir eher ein Zufallsbefund. Ich bin aufgrund von inneren Blutungen notoperiert worden und dann kam eben heraus, dass es Endometriose ist. Und es ist eben eine chronische Erkrankung, heißt eben auch die Therapieansätze, die wir haben, helfen nicht immer. Das war bei mir so der Fall, sodass die Beschwerden dann so stark waren, dass man eben dann mit den Ärzten mehrmals eben entschieden hat, nochmal zu operieren in den 12 Jahren.
Bis du dann überhaupt zu dem Punkt gekommen bist, dass du eine Diagnose hattest, hat es bei dir ja auch gedauert. In der Regel dauert es ja, so wie ich schon von dir gehört habe, ja eher noch länger als bei dir, bis man da irgendwie Klarheit hat. Wie hängt das zusammen? Also wie wird es diagnostiziert? Wie läuft das ab?
Also das Problem ist natürlich, man spricht nicht umsonst von dem Chamäleon der Gynäkologie, weil wer tippt eben bei regelmäßigen Durchfall oder Blasenentzündungen auf so eine Erkrankung? Also es ist für die Hausärzte unfassbar schwer, erstmal eine Diagnosestellung zu machen. Man braucht gute Ärzte, die sehr gut zuhören und das auch einordnen können. Manche Frauen haben einfach auch immer konsequent mit ihrer Periode Infekte oder Herpes, so, da tippt halt keiner drauf, dass es Endometriose ist. Dazu kommen natürlich, also es ist natürlich so das Hauptsymptom, diese starken Schmerzen während der Periode, also vor allem während der Periode, aber man muss ganz klar sagen, diese Schmerzen können überall im Zyklus auftreten. Also es gibt Frauen, die haben 2 Tage keine Schmerzen nach der Periode und dann geht es schon wieder los. Und da braucht man sehr aufmerksame, empathische und auch eben sensible Ärzte, die da eben gut zuhören und sagen, Mensch, das könnte Endometriose sein. Und dann muss man natürlich im weiteren Verlauf abwägen, welche Diagnostikmöglichkeiten Sinn machen, oder ob man halt dann erstmal therapiert.
Wer jetzt zuhört und vielleicht selbst noch diese Diagnose noch gar nicht bekommen hat und jetzt irgendwie danach sucht, irgendwie Klarheit zu haben, gibt es eine Handvoll Symptome, die darauf hindeuten oder worauf du aus der Vergangenheit weißt, aha, da ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es das sein könnte? Was kannst du so als Hilfestellung mit an die Hand geben?
Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, starke Schmerzen während der Periode oder auch während des Zyklus sind nicht normal. Sobald ich regelmäßig zu Schmerzmitteln greife und diese auch nur noch bedingt wirken, dann ist das schon ein Alarmzeichen, wo man aufhorchen sollte und in die Abklärung gehen sollte. Und da sollte man sich auch ganz klar nicht von Außenstehenden einreden lassen, ah, hat dich auch, war schon immer so, wir Frauen, da müssen wir durch, sondern da sollte man wirklich schauen. Und diese Schmerzen gehen ja so weit, es war bei mir auch der Fall, bis zu Ohnmacht und Bewusstlosigkeit. Und das sind einfach Schmerzen, die nicht normal sind. Und dazu kommt eben, wenn ich das Gefühl habe, ich habe regelmäßig zyklisch bedingt mit Durchfällen oder eben Blasenentzündung zu tun, ist das eben auch ein Symptom, wo man hellhörig werden sollte.
Und wie diagnostiziert man das dann? Also wie kann ich jetzt zum Arzt oder zur Ärztin gehen und sagen, check das mal bitte?
Also es gibt zertifizierte Endometriosezentren, die natürlich dann auch spezialisiert sind. Es gibt Endometriosen, die kann man im Ultraschall sehen. Das sind die sogenannten zum Beispiel Eierstockzysten, also diese Schokoladenzysten oder Endometriosezysten. Das sind Zysten, die mit Blut gefüllt sind. Das ist dann schon ein sehr eindeutiges Indiz, dass man Endometriose hat, zumindest an dieser Stelle. Dazu kommt, es gibt natürlich auch Endometriosen, die sieht man nicht im Ultraschall. Bei größeren Befunden, gerade so auf dem Zwerchfell oder in der Lunge, hat man eine Chance, im CT was zu sehen. Und MRT gibt es mittlerweile auch immer mehr Experten, die das sehen können. Wichtig ist, man geht halt ein Stück weit weg, immer sofort zu operieren. Also eine Zeit lang hat man wirklich diagnostische OPs durchgeführt, dass man die Patienten aufgemacht hat, geschaut hat. Okay, ist Endometriose da und dann hat man die nächsten OPs geplant. Davon ist man weg mittlerweile. Also da reden wir aber schon vor vielen Jahren vor früher, ne? Mittlerweile versucht man erstmal andere Diagnostikverfahren, bevor man operiert. Aber letztendlich, ne, also je nachdem, wie stark die Endometriose ausgeprägt ist, wie stark die Organe befallen sind, muss man eine OP machen, weil es sonst gerade bei großen Darmendometriosen eben auch zum Darmverschluss oder anderen Folgeschädigungen kommen kann.
Was waren so deine ersten Gedanken, als du gehört hast, dass du das hast?
Als ich die Diagnose bekam, hat man mir das so hingeklatscht mit den Worten, Sie haben Endometriose, ja, kann chronisch sein, hier haben Sie ein Hormonpräparat, viel Spaß. Und das war schon muss erstmal googeln, was das ist, weil so wie viele andere
Ja.
Endo was, ja, stand ich dann auch da. Und ich bin den vollen Verdrängungsmechanismus gefahren. Ich habe gesagt, ist ja jetzt raus, so alles gut, passt. Und es war ja auch, naja, 3,5 Jahre ungefähr Ruhe, bis es dann halt wieder losging. Und dann bin ich eben diesen Schritt mit der Selbsthilfegruppe gegangen und habe dann wirklich erst angefangen, überhaupt die Erkrankung aufzuarbeiten. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ich bin 3,5 Jahre wirklich mit Scheuklappen durch die Gegend gelaufen und gesagt, ja, ne. Bin auch nach meiner OP 3 Tage später stand ich im Studium wieder im Labor und habe gearbeitet. Also habe mein Leben so weitergelebt, auch wenn ich dann eben während der Periode wirklich extrem Probleme hatte. Aber da habe ich mich dann eben mit entsprechenden Medikamenten über Wasser gehalten. Also rückblickend war das total bekloppt, aber das war so mein Weg, den ich halt damals gegangen bin.
Und dann brechen immer wieder neue Herde aus, oder wie muss ich mir den Verlauf dann so vorstellen?
Ja, können, müssen nicht. Ne? Also ich glaube, das Wichtige ist zu sagen, kann, muss, alles kann, nichts muss. Bei mir war es so, also dass dann eben in Form von dieser klassischen Schokoladenzyste eben dann ein sogenanntes Rezidiv kam. Ich dann tatsächlich jährlich operiert wurde, bis ich da eine sehr, sehr große OP hatte, wo dann einmal richtig aufgeräumt wurde und dann hatte ich auch sehr lange Ruhe, muss ich sagen. Aber da war dann auch wirklich viel los von Darmblase und so weiter.
Was macht das oder was hat das mit dir gemacht?
Ja, viel, ne?
Ja.
Also man hat natürlich, also ich war mitten im Studium, also ich habe Master in Chemie gemacht und das ist natürlich auch Druck, ne? Also die Professoren machen Druck, du bist in einem Studiengang, einem naturwissenschaftlichen Studiengang, der von Männern dominiert wird und wirst als Frau nochmal viel strikter angeschaut, musst eigentlich viel mehr leisten, um, also vom Gefühl her, um halt genauso wahrgenommen zu werden wie als Mann in diesem Bereich. Aber kannst halt aufgrund der Erkrankung null mithalten. Also ich habe teilweise im Krankenhaus Vorträge vorbereitet, damit ich einen Tag nach Entlassung im Hörsaal stehen konnte und meine PowerPoint halten konnte. Wenn ich daran zurückdenke, frage ich mich auch, also wie bekloppt konnte ich sein? Also
Und wer war der Mensch vielleicht auch, der das gemacht hat, oder? Also hat man so dieses, dass man sich denkt, dass man jetzt ein anderer ist als
ja,
ne?
absolut, absolut. Also und das war schon, also dieser gesellschaftliche Druck, der hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und eben immer dieses Gefühl zu haben, irgendwas stimmt nicht mit mir. Alle anderen kriegen es ja hin. Ich muss schon wieder die Klausur schieben. Dann wurden halt auch Krankschreibungen nicht anerkannt, von den Professoren, weil ich Klausuren zu oft geschoben habe. Das war schon viel Druck und hat am Ende ja dann auch dazu geführt, dass ich meinen Master nicht eben geschafft habe, weil einfach auch gar kein Verständnis war, weil es halt hieß, sie dürfen die Klausur jetzt nicht nochmal schieben. Die Krankschreibung erkennen wir nicht an. Ja, also, und das ist dann schon lebensverändernd. Und das heißt halt, ich stand mit meinem Bachelor da. Mir fehlte halt diese eine Klausur, die Masterarbeit war fertig. Und musste halt gucken, dass ich irgendwie auf dem Arbeitsmarkt ankomme. Und da ist dann der Nächste, der denkt, naja, wer will denn aus Arbeitgebersicht so einen kaputten Mensch wie mich haben? Also man hat schon dann eine ganz schön eine extreme Gedankenspirale. Und es ist eben auch natürlich eine Begleiterkrankung. Viele Frauen rutschen auch in eine Depression und das auch nicht ohne Grund, weil wir eben als Frauen in gewissen Bereichen schon einfach auch viel mehr leisten müssen, um dieselbe Anerkennung zu bekommen. Und der Druck dann, gerade wenn man vielleicht keinen Partner hat, der einen auffängt, enorm hoch ist, seinen Lebensunterhalt dann auch zu bestreiten. Obwohl man es körperlich vielleicht gar nicht so kann, also vielleicht 100% arbeiten kann.
Was heißt jetzt nicht arbeiten können? Vielleicht beschreibst du das noch mal so ein bisschen. Also, weil das so starke Schmerzen sind. Was für Schmerzen sind das genau und was bedeutet das psychisch dann? Also Depression hast du schon angesprochen.
Also, es sind ja nicht nur Schmerzen, es ist ja auch diese extreme Erschöpfung. Und ich bin teilweise zur Arbeit gegangen, bin auf Toilette kollabiert, habe mich übergeben und habe dann ein Glas Wasser getrunken und habe mich ins Labor gesetzt und habe meine Studien da bearbeitet. Ne? So, weil ich einfach gesagt habe, ich kann jetzt nicht ausfallen, ich kann ja nicht in der Probezeit sagen, so, ich bin jetzt erstmal weg. Aber irgendwann ging es halt gar nicht mehr. Und dann haben auch alle Ärzte gesagt, nee, wir schreiben Sie jetzt krank, das geht nicht, Sie können so nicht arbeiten gehen. Es sind eben diese Schmerzen. Ist der Kreis, also damit verbunden Kreislaufprobleme, Durchfall, dann eben permanenter Harndrang. Es kommt ja auch darauf an, wo die Endometriose sitzt, aber eben diese ganzen Magen-Darm-Geschichten, Übelkeit, Rückenschmerz, also auch gerade Bürojob, ne, dann eben 9 Stunden zu sitzen, können viele nicht. Können einfach viele nicht. Und man mag, kann sich das nicht vorstellen, weil man denkt, na ja, man sitzt ja nur, ist ja keine körperliche Belastung. Ja, aber es hat eben auch, ne, dass dann eben, da liegt dann eben der Schwerpunkt eben auch sehr stark auf dem Becken und da ist dann eben sehr viel Druck auf dem Becken und dann eben so das Gefühl zu haben, einmal, also so auch so Knochenschmerzen. Also ich habe abends dann teilweise eine Erschöpfung gehabt, dass ich dann wirklich so mit Halsschmerzen, Kopfschmerzen, richtig zittrig, Gliederschmerzen auf dem Sofa lag und am nächsten Tag heißt es halt, okay, du musst wieder antreten. Ich glaube halt, Depression ist ein ganz großes Thema. Bei mir war es auch sehr lange Panikattacken, dass ich nachts wach geworden bin und eben wirklich richtig panisch war. Einfach auch eben diese Angst, naja, nicht mithalten zu können. Und alle erwarten ja auch von einem, hey, du bist eine junge Frau, du hast studiert, dann wird irgendwo auch gesellschaftlich erwartet, dass ich in diesem Bereich arbeite und eben nicht umsonst studiert habe. Also dieser Erwartungsdruck und eben auch dieser gesellschaftliche Druck ist enorm. Und eben kann bei vielen eben dazu führen, dass es eben in eine Depression abrutscht. Bei mir waren es Panikattacken. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da eben auch neben dieser Erkrankung noch ganz viele so unsichtbare Begleiterkrankungen da sind. Und es eben nicht nur Endometriose ist. Ganz
Ja,
oft.
es sind ganz verschiedene Ebenen. Also A, dass man körperlich merkt, es stimmt irgendwas nicht. Dann, dass, wie du ja gesagt hast, ein Arzt, eine Ärztin einem nicht irgendwie sagt, was nun ist oder das abtut. Und dann, dass man irgendwie selbst ja auch unzufrieden ist, dass es einem so schlecht geht und man es gerne auch anders hätte, ne? Das ist ja, man will das ja nicht. Das soll aufhören, vermute ich mal.
Ja, und das ist natürlich auch, es betrifft ja auch vor allem junge Frauen. Erstmal. Also man kriegt ja, also mittlerweile sind wir ja ganz gut, dass diese Diagnosen relativ früh gestellt werden. Natürlich, wenn ein Mädchen mit 11 ihre Periode bekommt, wird man halt nicht operieren. Das ist klar. Diese Mädchen werden auch erst mit 18, 19 die Diagnosen bekommen. Nichtsdestotrotz muss man halt sagen, kriegt man halt eigentlich in der Blüte des Lebens seine Diagnose mit irgendwie Anfang, Mitte 20. Da finden die Hauptdiagnosen, also mit ist der Zeitraum, wo die meisten Diagnosen stattfinden. Und da muss man halt einfach sagen, das ist halt einfach echt ätzend, weil du siehst, alle gehen feiern, alle genießen ihr Leben, machen, weiß ich nicht, reisen um die Welt und man ist irgendwie so ans Bett gefesselt und hängt in seinem Gedankenkarussell fest. So. Und das, also das war für mich zum Beispiel ganz, ganz schlimm. Und das, was dann eben auch einhergeht, ist natürlich sozialer Rückzug. Und dann sieht man halt, viele Freunde kommen und viele Freunde gehen, sage ich mal. Also ich habe schon viele wirklich bei mir im Leben gehen sehen, aber dafür neue kommen, die ich jetzt an meiner Seite nicht missen möchte. Das ist eben auch ein Prozess, eben zu sagen, das ist okay, dass eben dieser Wandel im Leben
Und
stattfindet.
deine, wie ich es ja, vor Recherche gesehen habe, deine beste Freundin ist jetzt die Patin von deinem Sohn, ne? Das, ja.
Genau. Und wir haben uns tatsächlich durch die Endometriose kennengelernt in der Selbsthilfe. Und sie ist immer, ich sag, wie die kleine Schwester, die ich nie hatte.
Aber Kind ist ja ein Thema bei der Erkrankung. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man ein Kind dann bekommen kann, ne?
Das ist richtig. Also, man muss schon sagen, 40 bis 50% der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, leiden tatsächlich an Endometriose. Also, es ist wirklich ein großes Thema, weil eben so oft die Eierstöcke betroffen sind. Ja, und das natürlich eben auch die Fruchtbarkeit dann eben senkt. Ja, für mich war es der Sechser am Lotto, ne? Also ich bin nicht den Weg übers Kinderwunschzentrum gegangen, sondern ich bin tatsächlich auf natürlichem Weg schwanger geworden und ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe gedacht, der Test stimmt nicht. Die Ärzte haben mir sehr oft gesagt, dass es das sehr, sehr schwer wird, ein Kind zu bekommen und deshalb. Ich war emotional damit fein, dass wir kein Kind haben werden. Und es ist für mich eben keine Selbstverständlichkeit, ein Kind zu haben.
Und setzt natürlich auch voraus, dass du einen anscheinend ja guten Partner gefunden hast, sonst wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Aber ja, die Krankheit zieht sich natürlich auch ins private Leben unter die Bettdecke, ins Sexleben, in die Partnerschaft mit ein. Das ist, glaube ich, auch nicht schwierig. Auch eine weitere Ebene bei der Erkrankung, wo man sagt, okay, das hat man auch noch, Anführungsstrichen, als vielleicht, weiß man ja immer nicht, Baustelle im Leben dann, ne?
Ja, ich hatte natürlich jetzt auch das Glück, dass ich die Erkrankung erst diagnostiziert bekommen habe während meiner Partnerschaft und wir schon 2 Jahre zusammen waren. Das muss man auch sagen. Mein Mann ist genauso wie ich in diese Erkrankung mit hereingewachsen, aber es ist natürlich ein Thema, ne? Also generell der Partner leidet genauso mit. Der Partner macht unfassbar viele Abstriche, gerade in dieser Phase. Ich hatte irgendwie in 2,5 Jahren 3 OPs. Naja, da
Da
muss man halt
passiert
auch
nichts.
erstmal wieder auf die Beine, ne? Da
Ja.
muss man erstmal wieder auf die
Ja.
Beine kommen. Und da ist eben an irgendwie Intimität überhaupt nicht zu denken. Und da braucht man natürlich einen Partner, der auch Verständnis hat und sagt, hey, das ist okay. Und also ich habe auch oft geweint, weil ich gesagt habe, du, ich kann dir gar nicht so gerecht werden, wie ich gerne würde. Ich würde dir gerne diese ganze Liebe und Fürsorge, die du mir entgegenbringst, ich kann dir das gar nicht zurückgeben. Und da braucht man natürlich einen Partner, der eben auch sagt, okay, du, das ist überhaupt nicht schlimm, ich bin für dich da und werd erstmal gesund und der dieses Verständnis aufbringt. Und ich glaube, gerade was eben Partnerschaft und Sexualität angeht, viele Frauen haben eben auch beim Geschlechtsverkehr Schmerzen aufgrund ungünstiger Position der Endometriose. Es ist wichtig, mit dem Partner zu reden. Also ich sage immer, reden, 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 reden und offen auch über die Bedürfnisse zu sprechen, aber eben auch anzuerkennen. Andersrum, wenn der Partner sagt, ja, es wäre jetzt schön, wenn wir gern intim wären, aber dann eben zu sagen, ich kann dir das gerade nicht geben, weil ich eben Schmerzen habe, zu erschöpft bin, mir es nicht gut geht. Aber eben wichtig ist dieses gegenseitige Verständnis, weil man ist eben in einer Beziehung zu zweit und es ist mit irgendwie mit der Endometriose irgendwie so mittendrin. So, die ist irgendwie so der lästige Klotz am Bein, den man so mitschleppt. Aber für mich war immer wichtig, eben offen zu reden und auch meinen Partner zu fragen, hey, wie geht's dir damit? Jeder geht eben anders damit auch um, ne? Die einen leiden im Stillen, die anderen sagen, okay, sehen es pragmatisch. Mein Mann sieht es sehr oft pragmatisch und sagt dann, okay, ne, dann helfe ich dir jetzt auf Toilette, ich helfe dir beim Duschen, ich trage dich ins Bett, wenn du nicht kannst, ich trage dich die Treppe hoch. Und andere Männer, die belastet das halt sehr.
Wie sieht das denn, wie hat sich denn dein Alltag in dem Sinne jetzt verändert? Wahrscheinlich kolossal nach den ganzen Operationen. Aber wie muss ich mir das, wie muss ich das vorstellen? Wie begegnest du dich dir selbst im Alltag sozusagen?
Also ich finde ja meinen Alltag eigentlich voll normal, weil es ja mein Leben ist. Aber wenn ich das dann versuche zu reflektieren, denke ich immer, okay, er ist nicht ganz so normal. Das ist natürlich sehr stark geprägt eben von Terminen, ne? Also ich bin sehr, sehr gut durchorganisiert. Ich bin in vielen Dingen nicht so spontan. Also es ist für mich immer zum Beispiel sehr wichtig, dass ich ungefähr weiß, wann mein Mann von der Arbeit kommt. Und ich bin unfassbar unflexibel, wenn er eine Stunde später nach Hause kommt, ohne Ankündigung. Aber so kriege ich eben dann Alltag gut strukturiert. Also ich lege mir alle Arzt- und Therapietermine vormittags. Also ich habe 2 bis 3 Mal die Woche Physiotherapie, dann noch Osteopathie. Und dann kommen irgendwie auch immer noch so diese ganzen anderen Termine, Schmerztherapeut und mal zum Hausarzt und so weiter dazu. Und dazu bin ich eben selbstständig, versuche dann eben vormittags, so viel ich schaffe, eben wegzuarbeiten. Und dann habe ich ab nachmittags den Kleinen hier. Habe ich eine Phase, wo es mir gut geht oder für meine Verhältnisse gut geht, dann bin ich auch flexibler. Aber habe ich so eine Phase, wo ich mich echt von Tag zu Tag schleppe, brauche ich wirklich diesen Plan, sonst packe ich es nicht.
Du hast jetzt von vielen Terminen gesprochen, die du so über einen Tag oder in der Woche, im Monat hast. Unter anderem auch Osteopathen hast du genannt. Das ist beispielsweise eine Maßnahme, die auch von der Heimatkrankenkasse unterstützt wird. Das ist eine Zusatzleistung der Kasse, also nicht selbstverständlich. Bis zu 120 Euro gibt es von der Heimatkrankenkasse im Jahr. Oder anders gesagt, ihr könnt euch 3 Termine buchen und bekommt 40 Euro pro Sitzung dazu. Das Angebot können alle nutzen, die bei der Heimat versichert sind. Infos dazu und welche Maßnahmen die Heimatkrankenkasse noch so unterstützt, findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Osteopathen haben wir drüber gesprochen. Hilft dir auf einer Skala so von 1 bis 10? 10 ist das Beste, Tollste. Wie würdest du dich denn aktuell so einordnen? Also wo befindest du dich vom Gesundheitszustand her?
Ja, bei einer 7 bis 8. Also im Moment ist es ganz gut. Ich habe auch jetzt wirklich viele Therapie, also so medikamentöse Therapieumstellungen hinter mir und jetzt irgendwie habe ich einen ganz guten Weg gefunden. Ich habe nochmal eine radikale Ernährungsumstellung gemacht. Das hat jetzt auch nochmal extrem gut, was die Schmerzen angeht, geholfen. Und im Moment läuft es gut, aber das ist eben auch so ein Trugschluss. Vor 3 Monaten hatte ich so eine schwere Fatigue, dass ich mehrere Tage am Stück gar nicht mehr aus dem Bett hochkam und mein Partner mir bei jedem Toilettengang helfen musste. Also das kann auch innerhalb von Stunden komplett kippen.
Aber wie sieht denn die Therapie denn aus? Also wie war denn, was ist denn jetzt der Weg, um zu einer 7 oder 8 zu kommen? Also Ernährungsumstellung habe ich schon gehört, Schmerztherapeuten, Osteopathie sind Dinge. Was ist denn der Weg dann?
Naja, den muss ja jeder selber für sich finden. Das ist jetzt mein Weg. Nur weil mir das hilft, heißt es nicht, dass es jemand anderes hilft. Ne? Also viele machen auch Homöopathie und kommen damit gut zurecht. Das hatte ich jetzt, da habe ich halt nicht so einen guten Effekt gespürt. Oder Akupunktur. Es gibt, ne, man kann natürlich auch zum Chiropraktiker gehen. Also es gibt ja so eine Palette an komplementären Therapieansätzen, neben den klassischen eben operativ oder medikamentös, dass jeder eben für sich finden muss. Und es ist eben ja auch, jeder empfindet Schmerz unterschiedlich. Dadurch wird die Erkrankung ja noch individueller, als sie sowieso schon ist. Und dazu kommt eben, meine Hauptbeschwerden waren eben so Magen-Darm-Geschichten auch. Und manche Dinge eben, wie mit der Blase, dass ich halt nachts 6, 7 Mal auf Toilette renne, das wird sich auch nicht ändern. Da muss man dann eben auch das akzeptieren und damit leben auch ein Stück weit. Ein Stück weit ist es auch leider Akzeptanz der Erkrankung.
Schmerzmittel nimmt man wahrscheinlich.
Also rückblickend, wenn ich jetzt so an meine starke Schmerz, also an meine starken Schmerzphasen in den Anfang 20ern denke, bin ich ganz ehrlich, das war ganz klar Medikamentenmissbrauch. Also was ich mir da an freiverkäuflichen Medikamenten reingezogen habe, das war absolut unverantwortlich. Und da muss ich auch sagen, hätte ich mir halt gewünscht, dass eben auch ein Arzt sagt, das ist nicht so gut, was Sie machen, Frau Grube. Vielleicht ist ein anderer Weg der bessere, aber man ist eben auch verzweifelt.
Wie würdest du
Wie
das?
bitte?
Die Selbsthilfegruppe hat dir aber geholfen, oder wie würdest du das sehen?
Ich glaube, bei der Selbsthilfegruppe muss man auch der Typ für sein, weil man natürlich auch sehr unterschiedliche Geschichten und Krankheitsverläufe hört. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass das einen auch belasten kann.
Weil man die
Wenn
Geschichten
man
der
ist,
anderen dann. Okay.
genau. Weil die Geschichten der anderen natürlich sehr heftig sind, wenn ich halt Geschichten höre wie, hey, ich wurde gekündigt in der Krankschreibung, weil ich einfach nicht mehr konnte. Wenn Frauen wirklich ihre Existenz verlieren oder eben auch die Partner dann in der Reha einfach mal tschö mit Ö sagen, weil sie die Chance ergreifen, jetzt ist die Frau aus dem Haus und jetzt packe ich Koffer und bin weg. Das sind Geschichten, die lassen einen nicht los. Und dann muss man auch ganz klar sich dann eben abgrenzen, dass man da eben auch nicht kaputt dran geht. Auf der anderen Seite ist es halt ein super toller Erfahrungsaustausch. Man kriegt ganz oft Tipps, auch was man noch mal so ausprobieren kann und hat eben so die Chance, durch dieses Try and Error, wie ich immer sage, herauszufinden, was ist mein Weg mit der Erkrankung.
Was wünschst du dir denn, wenn du dir jetzt was aussuchen könntest?
Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir einfach wahrgenommen werden, wir Betroffenen, dass wir nicht so unsichtbar sind, nur weil man uns die Erkrankung eben nicht ansieht und dass wir eine Verbesserung auch im Gesundheitssystem natürlich bekommen. Also zu sagen, oh, ich wünsche mir, die Erkrankung ist heilbar, das finde ich immer so, das finde ich naiv, weil das ist einfach ein langer Weg. Ich habe im biophysikalischen Bereich gearbeitet. Der Weg ist sehr lang, was sowas angeht. Ich denke da eher mal so in kleinen Steps. Also ich fände es einfach schön, wenn eben auch die gewisse Therapien einfach bezahlt werden würden, dass eben nicht viele Hormonpräparate, die vielen Frauen auch helfen können, dann selbst bezahlt werden müssen, weil sie einfach nicht für Endometriose zugelassen sind, sondern eben als Verhütungsmittel abgerechnet werden. Dass man eben Physiotherapie verordnet bekommt, das hilft mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Und es ist auf Endometriose aktuell überhaupt nicht möglich, Physiotherapie zu verordnen.
Wenn du jetzt genau an die Zeit zurückdenkst, wo du gesagt hast, da ging es dir richtig scheiße und dreckig, was hat dir denn damals oder was würdest du gerne dem damaligen Ich sagen oder helfen, um diese Perspektive zu haben, die du jetzt hast oder die Lebenssituation? Was gibt einem da Halt oder würde einem da Halt geben?
Verständnis. Verständnis vom Umfeld und ja, der Ärzte. Also Verständnis und wirklich auch dieses Ernst genommen werden. Das hat bei mir ganz große Spuren hinterlassen und ich weiß, dass es sehr vielen Betroffenen so geht, dass man dann zum Arzt geht und sagt, hoffentlich findet er was. Bestimmt habe ich wieder nichts. Ich habe nichts. Bestimmt habe ich nichts. Dass man sich wirklich, dass man Angst hat, man geht zum Arzt und macht die Sprechstunde dicht, weil einem ja über Jahre eingeredet wurde, man hat nichts. Obwohl man es eigentlich so das Bauchgefühl sagt, ich habe ja was, mir geht's ja nicht gut. Dieses Verhalten ist ja einfach so, ne, man sagt immer so schön, dieses Medical Gaslighting, das entsteht ja einfach dadurch. Und das wäre einfach mein Wunsch, dass das eben nicht passiert, weil ich merke es eben bei mir, selbst nach 12 Jahren, ich habe das so tief in mir drin, dass ich halt wirklich eben in Situationen, wo es mir sehr schlecht ging, wo ich eben auch ins Krankenhaus musste, oder in den Situationen musste ich dann ins Krankenhaus, mich fast geweigert habe, zum Arzt zu gehen, weil ich der Meinung war, naja, ist ja eigentlich nichts. So, und in der Notaufnahme lag und dann den erzählt habe, naja, wir haben jetzt hier kurz nach Weihnachten, ich mache doch nicht mit ein bisschen Atemnot die Notaufnahme dicht, und die zu mir sagen, sind sie eigentlich bekloppt? Sie haben hier absolute Daseinsberechtigung, hier zu liegen, aber man selbst eben hat so das Gefühl, ich habe nichts. Und auch nach jeder OP, also ich weiß von ganz vielen Betroffenen, die sagen, vor jeder OP, oh, hoffentlich finden die was, hoffentlich habe ich es mir nicht nur eingebildet. Und das ist so ein Mindset, was entstanden ist aufgrund der vielen Jahre, wo man eben gehört hat, sie haben nichts, ist ja alles nicht so schlimm, nehmen Sie mal ein Schmerzmittel, stellen Sie sich mal nicht so an.
Aber wenn du jetzt die Person von genau der Situation Notaufnahme von damals mit deinem jetzigen Leben vergleichst, Welten?
Ja, weil ich glaube, ich damals, also ich kenne meinen Körper. Ich glaube, ich habe durch die Erkrankung meinen Körper sehr gut kennengelernt und ich weiß, wenn was nicht stimmt. Damals war, ja, also jetzt kann ich sagen, okay, mir tut das weh. Ich kann exakt sagen, was mir wo weh tut. Damals war das halt, ich habe Schmerzen. So, ich konnte nicht mal zuordnen, was es ist. Und jetzt kann ich jetzt sagen, okay, die Atemnot, die kommt von der Endometriose, die Atemnot oder die Schmerzen an der Rippe, das sind Verwachsungen. Ist es doch Endometriose? Nee, fühlt sich anders an. So, also man kann diese Schmerzen, ich hätte niemals gedacht, dass es so viele unterschiedliche Arten von Schmerzen gibt, aber man kann es wirklich nach langer Zeit einschätzen, was los ist im Körper oder was nicht stimmt. Ich bin jetzt auch an einem Punkt, dass ich, wenn ich im Krankenhaus bin oder bei Ärzten, viel mehr für mich einstehe und sage, Sie schicken mich jetzt hier nicht weg. Irgendetwas stimmt nicht. Gucken Sie bitte mal danach oder da. Das mögen die zwar überhaupt nicht, aber es ist wichtig, dass man für sich selbst eintritt und sich nicht immer abspeisen lässt, weil man selbst kennt seinen Körper am besten.
Ich wollte jetzt eine Perspektive aufzeigen für die, die jetzt in der Situation sind, in der du damals warst, die sich jetzt hilflos allein nicht ernst genommen fühlen, eben zu sagen, guck mal, aber es kann ja, ne, du kannst auch ein Kind kriegen, du kannst auch einen Ehemann haben, der dir ja all das gibt, was du dir wünschst und du bist nicht alleine. Ne? Das war jetzt mein Gedanke dahinter.
Okay, ja, ich glaube, da ist es eben wichtig, dass man sich aus dieser Opferrolle rauskämpft, so dass man es auch ein Stück weit selbst in der Hand hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Ja, man ist Opfer dieser Erkrankung, aber wie ich mein Leben führe, liegt immer noch in meiner Hand. Und wir haben Hilfsangebote, wir haben relativ gute Möglichkeiten. Die sind bestimmt nicht optimal, die wir in Deutschland haben. Und da ist ganz viel Luft noch nach oben. Aber wir haben schon die Chance, als Betroffene unser Leben selbstbestimmt auch zu leben. Aber dafür muss ich selbst aktiv werden. Und es ist auch voll okay, in dieser Opferrolle zu sein. Man hatte irgendwie auch so Phasen der Krankheitsbewältigung. Ich habe mich auch ganz lange als Opfer gesehen. Und irgendwann kam dieser Punkt, wo ich habe die Schnauze voll, es reicht jetzt. Und jetzt nehme ich mein Leben selbst in die Hand und befreie mich. Aber das ist eben ein Prozess. Das hat bei mir 8 Jahre gedauert. Ich musste dafür ins Ausland gehen, um das zu reflektieren und loslassen zu können und zu sagen, so, es reicht jetzt mal. Also ich war wirklich 7, 8 Jahre in dieser Opferrolle.
Und wie gehst du damit um, dass du weißt, naja, so richtig gut wird's halt nie sein?
Verdrängen.
Okay.
Ich bin ehrlich.
Ja,
Also,
sorry, ich wollte dich jetzt nicht mit der, ne?
alles gut,
Okay.
alles gut. Nein, nein, es ist schon ein Stück
Richtiger
weit auch
Downer.
Verdrängung. Ja, ne, genau.
Ja.
Nein, also es ist schon ein Stück weit auch Verdrängung.
Okay.
Ich mache mir nicht so viel Gedanken darüber. Natürlich gibt es diese Momente, wo ich sage, hei, 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 bist 34, hast noch ein paar Jahre, wie soll das werden? Aber auf der anderen Seite, ich versuche halt das Positive zu sehen. Ich habe ein Kind. Ich habe meine Erkrankung, also ich habe die Endometriose aktuell gut im Griff. Ich kann nahezu schmerzfrei leben und es sind Dinge, die vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen wären. Und daraus ziehe ich Kraft einfach. Und man muss für sich das finden, wofür man halt auch brennt. Also ich mein ganzes Leben umgestaltet. Ich war super sportlich aktiv früher. Ja, geht jetzt nicht mehr. Mache ich eben Rentnersport. Dann gehe ich eben Walken mit Stöcken. Ist so. Ja. Und das ist auch nicht schlimm. Und da muss man dann halt einfach auch das Selbstbewusstsein zu haben, wenn die Omas im Wald mit dem Kopf schütteln, dann denke ich mir, lass sie mit dem Kopf schütteln, stehe ich drüber, dass ich mit Walkingstöcken durch den Wald walke. So, man muss ein Selbstbewusstsein entwickeln und eben aus diesen ganzen guten Dingen, die jeder im Leben hat, ganz viel Energie ziehen. Unsere kleine Familie, die wir haben, daraus ziehe ich ganz viel Kraft. Und ich genieße die Zeit, die wir als Familie haben und bin wirklich jedes Mal aufs Neue unfassbar dankbar, dass wir eben eine Familie sein können, was eben vielen Paaren leider verwehrt wird. Und da, also möchte ich auch nicht daran denken, ne, wann die nächste OP ansteht. Ich lebe schon sehr in diesen guten Momenten und ich glaube, das ist eben auch der Tipp, den man mitgeben kann, diese Phasen, wo es einem gut geht, eben voll auszukosten und eben nicht dann zu überlegen, ha, Eis kostet 1,50 €, nehme ich jetzt eine Kugel oder zwei? Egal, nehme zwei, weil heute geht es mir super, also nehme ich zwei Kugeln Eis. Oder weiß nicht, was Unternehmungen eben angeht, dann macht einfach mal machen und eben versuchen, auch diese Ängste loszulassen. Es ist okay, wütend auf seinen Körper zu sein. Es ist voll okay, diese Gefühle zu haben, Wut, Frustration und eben auch traurig zu sein. Aber das Wichtigste dann ist eben, sich daraus wieder rauszukämpfen und nicht da quasi in dieser Gefühlssituation zu bleiben. Das Wichtigste sind einfach wirklich diese Abwärtsspiralen, die man auch hat, die normal sind bei einer chronischen Erkrankung, dann eben auch zu durchbrechen.
Sarah Kupe, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen auch über das Thema geredet hast. Es ist deine Aufgabe als Vorsitzende des Vereins, aber ich glaube trotzdem nicht selbstverständlich dann so, wie hast du eins am Telefon gesagt hast, sich komplett auszuziehen in dem Sinne und das jetzt verbal gemeint.
Sehr gern.
Ja, mehr Infos auch zum Verein findet ihr in der Beschreibung zur Folge.